Herr aller Herren und König aller Könige, Jesus Christus, teurer Erlöser, wir loben und preisen dich und wir danken dir für diesen neuen Morgen. Wir danken dir für diesen Tag. Es ist dein Tag, den du gemacht hast. Und wir wollen uns jetzt auf dich konzentrieren. Wir wollen unseren Blick auf dich richten. Wir wollen erwarten, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen erwarten, dass du sprichst durch dein lebendiges Wort. Und wir danken dir schon jetzt dafür, dass du die Macht hast, weil dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden Leben zu verändern, Herzen neu auszurichten. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Und so bitte ich dich, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst, dass du mir Vollmacht schenkst, damit alles, was jetzt gesagt wird, allein dazu dient, dass du groß gemacht und verherrlicht wirst. Und dass dein Name die Ehre erhält, die nur dir gebührt. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Wie würde euer Arbeitgeber reagieren, wenn ihr plötzlich und vollkommen unerwartet euren Arbeitsplatz verlassen und niemals wieder dorthin zurückkehren würdet? Vermutlich wäre euer Arbeitgeber darüber alles andere als erfreut. Als ich weitergedacht habe, ist mir allerdings bewusst geworden, dass es Berufe gibt, bei denen zumindest manche Gruppen sich freuen würden, wenn der Arbeitnehmer einfach gehen und nie wieder kommen würde. Zum Beispiel hätte ich mich damals sehr gefreut, wenn mein Französisch- oder mein Mathelehrer einfach das Klassenzimmer verlassen und nie wieder dorthin zurückgekehrt wäre. Das wäre eine Erleichterung gewesen für mich. Bei manchen Pfarrern ist es vermutlich auch so, dass es besser wäre, sie würden die Kanzel verlassen und nie wieder dorthin zurückkehren. Oh, das war böse, bitte vergebt. Nun, in unserem heutigen Predigttext stoßen wir aber genau auf eine solche Situation. Hören wir einmal hin, Matthäus Evangelium Kapitel 9. Matthäus 9, Vers 9, hier steht geschrieben: Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Bevor wir uns diesem Vers widmen und auch dem Abschnitt, der darauf folgt, werfen wir zunächst einen Blick auf die Verse vorher. Wir erfahren, dass sich unser Herr Jesus Christus in Kapernaum aufhält. Dort bringt man einen Gelähmten zu ihm. Ich finde es immer wieder sehr bedauerlich, dass die Bibel über die Details und Einzelheiten an vielen Stellen schweigt. Dass wir so wenig an Zusammenhängen erfahren. Für mich wäre es so interessant zu wissen, war dieser Mann schon immer gelähmt, Zeit seines Lebens? Oder wurde er vielleicht erst durch einen Arbeitsunfall gelähmt? All das erfahren wir nicht. Wir erfahren sozusagen nur das Wichtigste. Ein gelähmter Mann, er wird zu Jesus gebracht. Wie reagiert Jesus? Ich vermute, die Umstehenden haben erwartet, dass Jesus diesen Mann sofort heilt. Er sagt aber: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn wir diesen Text lesen, dann stolpern wir vermutlich, weil man damit einfach nicht rechnet, nicht wahr? Jesus sagt nicht: Du bist geheilt, du kannst gehen. Nein, er sagt: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Warum tut Jesus das? Weil unser Herr Jesus Christus ganz genau weiß, dass die geistliche Ebene so viel wichtiger ist als die materielle und die körperliche. Weil unser Herr Jesus genau weiß, dass geistliche Gesundheit so viel wichtiger ist als körperliche Gesundheit. Und deswegen löst er zuerst das größte Problem des Menschen, nämlich indem er unvergebene Schuld bereinigt. Und diesem Gelähmten zuspricht: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Bis heute ist es nämlich so, dass Menschen unter körperlichen Beschwerden leiden aufgrund unvergebener Schuld in ihrem Leben. Es gibt hier keine genaue Statistik, aber Schätzungen zufolge handelt es sich bei etwa einem Drittel der Menschen, die körperliche Beschwerden aufweisen, um Menschen, die deshalb unter diesen körperlichen Beschwerden leiden, weil sie entweder Angst vor irgendetwas haben oder unter unvergebener Schuld leiden. Ein schlechtes Gewissen sie plagt. Und das schlägt sich nieder, körperlich. Und ich habe es immer wieder erlebt, auch mit Menschen, mit denen ich zu tun hatte, dass sich ihre körperlichen Beschwerden sofort in Luft aufgelöst haben. Interessant. Als die geistliche Dimension und die Schuld, die unvergebene Schuld, die auf ihrem Leben lastete, bereinigt war. Und auf einmal hörten Schluckbeschwerden auf oder Kopfschmerzen oder was auch immer es war. Spannend. Und Jesus weiß das ganz genau, er ist der Schöpfer. Und er spricht diesem Mann zu, deine Sünden sind dir vergeben. So, wir haben um Jesus herum etliche Pharisäer und Schriftgelehrte. Und die ärgern sich darüber. Nun haben diese Männer bedauerlicherweise nicht den Mut, Jesus selbst anzusprechen. Dafür sind sie zu feige. Wir erfahren im Bibeltext, sie ärgern sich über Jesus in ihren Gedanken, in ihrem Herzen. Was maßt er sich an, dieser Mann? Schuld vergeben, das darf nur einer, nämlich der lebendige Gott selbst. Und damit haben sie recht. Sie haben recht. Aber Jesus kennt ihre Gedanken, er kennt ihr Herz, er weiß, was in ihnen vorgeht. Und er konfrontiert sie mit ihren bösen Gedanken. Er sagt, was denkt ihr so Böses in eurem Herzen? Und ich finde es erstaunlich, dass Jesus die Menschen überführt und dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, dass er sich nicht davor scheut und davor zurückschreckt, uns einfach mal den Spiegel vorzuhalten. Warum denkt ihr so böse in euren Herzen? Und dann sagt er, was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu ihm zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause? Und dann heißt es in Matthäus 9, ab Vers 6, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. O unser Herr Jesus Christus, er kann beides. Er kann Sünden vergeben und körperliche Gebrechen heilen, ganz egal, was immer es ist. Blinde können wieder sehen, Taube wieder hören und Stumme wieder sprechen und Lahme wieder gehen. Jesus ist Vollmacht gegeben. Und deswegen kann er Sünden vergeben, weil uns in ihm Gott selbst begegnet. Bedauerlich, dass das die Pharisäer nicht begreifen oder besser gesagt begreifen wollen. Sie hatten klare Anzeichen vor sich, dass es sich bei Jesus um den angekündigten Messias handelt und all das wird einfach ignoriert, weil sie stolz sind und selbstgerecht und arrogant. Wir kommen darauf noch einmal zurück. Dann verlässt unser Herr Jesus Christus Kapernaum. Er kommt am Zoll vorbei. Dort stößt er auf Matthäus, den Zöllner. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere sofort, haben wir es bei Matthäus, dem Zöllner, mit demselben Mann zu tun, der das Matthäusevangelium verfasst hat? Konservative evangelikale Theologen wie ich würden sofort sagen, ja. Aber natürlich, hier haben wir es mit einem der 12 Apostel Jesu zu tun, von ihm selbst berufen, der das Evangelium geschrieben hat und darin all das sozusagen treu verarbeitet und aufgenommen hat, was er mit Jesus nach seiner Berufung erlebt hat. All das, was er gesehen und gehört hat, was er mit 5 Sinnen wahrnehmen durfte, als er Monate, Jahre lang mit Jesus verbracht hat. Und er schreibt das hier auf, er hält das fest. Es lässt ihn nicht los, er will das weitergeben. Ja, Matthäus der Zöllner ist derselbe Mann wie der, der das Matthäusevangelium verfasst hat. Und hier stoßen wir auf seine Berufungsszene. Jesus kommt an den Zoll und er spricht Matthäus an und er sagt, folge mir nach. Oh, was für ein Affront. Und all die Menschen, die das mitbekommen haben, die werden sich vermutlich geärgert haben, wie kann Jesus nur einen Zöllner berufen in die Nachfolge? Die Zöllner waren ja im Grunde der Abschaum der Gesellschaft. Sie hatten sich selbst dazu verurteilt, als sie diese Stellung angenommen hatten. Sie hatten sich gegen das eigene Volk gewendet und damit auch gegen Gott. Und im Judentum damals herrschte die klare Meinung und die Vorstellung, ein Zöllner hat nichts anderes verdient als die ewige Verdammnis und das brennende Feuer der Hölle. Und wie kann Jesus nur einen solchen Menschen berufen? Ich glaube, Jesus tut es, weil er ganz genau weiß, was in Matthäus vorging. Weil er auch dessen Herz ganz genau kannte. Weil er wusste, dass Matthäus eine Sehnsucht in sich verspürte nach mehr. Dieser Mann, wir müssen uns bewusst machen, dieser Mann hatte alles, was das menschliche Herz begehrt, alles. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Ein reicher Zöllner, der hatte ein großes Haus, vielleicht sogar ein riesiges Anwesen. Er hatte Bedienstete, er hatte einen vollen Kühlschrank, er hatte die edelsten Designerklamotten im Schrank, er hatte die teuersten Weine im Keller, er hatte die Möglichkeit, große und ausschweifende Feste mit seinen Freunden zu feiern. Er hatte alles, was man sich nur wünschen kann auf dieser Welt. Und doch spürte er eine Leere in sich. Und diese Leere, die spürt jeder Mensch bis heute ohne Jesus. Jeder Mensch. Denn nichts auf der Welt stillt die Sehnsucht deines Herzens. Du kannst es versuchen, wenn du willst. Mach dich auf und versuch es. Geh am Wochenende in eine Bar. Tu das, wenn du möchtest. Betrink dich, wenn du willst. Erstick deine Sorgen mit Alkohol. Schlafe mit so vielen Frauen, wie du willst. Nichts davon. Absolut nichts davon. Wird die Sehnsucht deines Herzens jemals stillen. Und das ist die größte Lüge oder eine der größten Lügen des Satans in unserer Zeit, dass er uns weismacht, es gäbe etwas auf dieser Welt. Ob das Finanzen sind oder materieller Wohlstand oder ausschweifende Partys, die die Sehnsucht unseres Herzens stillen können, das gibt es nicht. Weil der Mensch angelegt ist auf eine Beziehung mit seinem Schöpfer, mit dem Herrn Jesus Christus. Und solange du ihn nicht hast in deinem Herzen und in deinem Leben, solange er nicht deinen Alltag regiert, solange wirst du immer ruhe- und rastlos sein. Und Matthäus, er spürt diese Leere, davon bin ich überzeugt. Und Jesus weiß davon und deswegen ruft er ihn heraus aus diesem alten Leben und er sagt, folge mir nach. Und nun könnte man sich denken, naja, Matthäus könnte auch zögern, offensichtlich tut er es nicht. Das war, worauf er gewartet hat. Dieser Ruf seines Herrn Jesus, folge mir nach. Und bis heute ist es so, wenn Menschen herausgefordert werden durch diese Aufforderung, folge mir nach, dann hast du nur zwei mögliche Optionen, aufzustehen und nachzufolgen, welchen Preis das auch immer kosten mag, oder sitzen zu bleiben und in deinem alten Leben verhaftet. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen Kompromiss bei der Nachfolge. Es gibt keinen Vielleicht. Matthäus hatte diese Chance. Ob ihm noch eine gegeben worden wäre, wir wissen es nicht. Ob Jesus noch einmal nach Kapernaum gekommen und an der Zollstation stehen geblieben wäre, wir wissen es nicht. Aber Matthäus, er ergreift diese Möglichkeit. Und er stand auf und folgte ihm. Das ist für mich einer der beeindruckendsten Sätze überhaupt, dass ein Mensch es schafft, auf der Stelle loszulassen. Und zu sagen, ich folge Jesus. Keine Ahnung, wo ich heute Abend sein werde. Keine Ahnung, ob ich in einem bequemen Bett schlafen werde oder auf dem Fußboden. Keine Ahnung, was ich morgen essen werde. Keine Ahnung, ob man mich dafür auslacht oder verspottet oder vielleicht irgendwann auf andere Art und Weise demütigt oder auspeitscht oder was auch immer. Aber ich will folgen. Und ich tue es auf der Stelle. Oh, was für ein schöner Satz. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Bevor Matthäus sein altes Leben vollständig hinter sich lässt, lädt er Jesus und die anderen Jünger noch zum Essen ein. Und wir erfahren, an diesem Essen nehmen auch viele weitere Zöllner und Sünder teil. Interessant, diese Kombination, Zöllner und Sünder. Was heißt das? Wer sind diese anderen Sünder, habe ich mich gefragt. Auch das lässt die Bibel vollkommen offen. Waren das auch reiche Geschäftsmänner? Oder waren das vielleicht Prostituierte? Oder waren das Drogenabhängige? Wir wissen es nicht. Zöllner und Sünder heißt es. Und diese Menschen sitzen mit Jesus zu Tisch. Und Jesus genießt die Gemeinschaft mit diesen Menschen. Wie schön ist das? Er sitzt nicht mit den Reichen und Schönen zu Tisch, er sitzt mit den Zöllnern und Sündern beim Essen. Und das will er bis heute. Weil ein Herz der Liebe nach genau diesen Menschen ruft. Den Verlorenen. Denen, die wissen um ihre Schuld, denen, die wissen um ihre Zerbrochenheit, denen, die sich nichts vormachen in Selbstgerechtigkeit und Stolz, so wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Wieder bekommen wir es mit dieser Gruppe zu tun. Und wieder trauen sie sich nicht, mit Jesus zu sprechen. Dieses Mal gehen sie zu den Jüngern und sie fragen, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Wie feige kann man eigentlich sein? Aber Jesus bekommt es mit. Und wieder sagt er, ich bin nicht gekommen für die Starken, für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und dann konfrontiert er sie mit einem Wort aus dem Buch des Propheten Hosea. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Oh, wie wichtig ist dieser Satz bis heute. Nicht Opfer sind Jesus zuerst wichtig, sondern Barmherzigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Die Menschen zu sehen, so wie er sie liebt, sieht, mit Liebe ihnen zu begegnen. Das ist das Entscheidende. Und ich habe mich gefragt, wie oft bin ich abfällig und selbstgerecht und stolz? Wie oft verhindert mein Stolz, mich zu freuen über die Rettung von Menschen, die zu Jesus finden? Weil ich mir auch denke, haben sie das überhaupt verdient? Oh, Vorsicht, habe ich es denn verdient? Hast du es verdient? Keiner hat es verdient. Und wohl dem, der das anerkennt vor dem lebendigen Gott. Und der dann sagt, hier bin ich mit leeren Händen. Nichts kann ich bringen, nichts kann ich beitragen zu meiner Erlösung, gar nichts. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie glauben genau das. Sie erliegen diesem satanischen Trugschluss. Sie könnten sich selbst erlösen. Kein Mensch kann sich selbst erlösen. Keiner. Du kannst dich nicht selbst entschuldigen. Du kannst nur entschuldigt werden. Das ist ein passives Geschehen. Du kannst zwar um Entschuldigung bitten, aber ob dir Entschuldigung gewährt wird, das ist eine ganz andere Frage. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie glauben, sie könnten sich selbst erlösen. Und bis heute ist das ein Muster unserer Zeit. Wir sehen das vor allem in den fernöstlichen Religionen, im Hinduismus und im Buddhismus, wo Menschen alles tun, um sich selbst zu erlösen aus dem ewigen Kreislauf des Lebens. Das ist ihre Vorstellung. Und es wird so absurd teilweise, dass Menschen nicht einmal auf kleinste Insekten treten, dass sie den Boden vor sich kehren, weil es könnte ja ein naher Verwandter sein, der in seinem früheren Leben ein schlechtes Karma hatte und nun ein Käfer ist oder eine Ameise oder was auch immer. Und wenn du gut lebst, dann erreichst du eine höhere Ebene, wenn du schlecht lebst, fällst du wieder ab und du fängst ganz von vorne an. Was für eine grausame Lehre ist das? Was für eine schlimme, satanische Lehre ist das? Und Menschen glauben das. Es macht mich so traurig und es zerreißt mir das Herz. Anstatt zu Jesus zu gehen und auf ihn zu blicken und zu sagen, ich bin hier und ich will erlöst werden. Bitte erlöst du mich. Die Pharisäer, sie haben nichts begriffen. Sie bemühen sich, haarklein alle Gebote und Gesetze zu halten und schaffen es doch nicht, weil keiner es schafft. Und am Ende müssten sie eigentlich anerkennen, dass auch sie krank sind, weil jeder von uns geistlich krank ist, nicht wahr? Im Epheserbrief steht sogar geschrieben, wir seien geistlich tot in unseren Sünden. Geistlich tot, das heißt getrennt von Gott. Das heißt ewig verloren, wenn du nicht umkehrst. Aber die Frage ist, ob wir das erkennen wollen. Ob wir erkennen wollen, dass die erste Krankheit, die wir haben, nicht irgendwelche körperlichen Gebrechen sind, wie bei dem gelähmten Mann, dessen Beispiel ich zuvor gebracht habe, sondern eben die geistliche Krankheit, der wir alle erliegen, die Schuld in unserem Leben. Und das anzuerkennen, ist gar nicht so leicht. Mit vielen, vielen Leuten habe ich schon gesprochen, die sich ähnlich verhalten wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die so tun, als seien sie gute Menschen. Ja, aber ich lebe doch integer. Ja, ich halte doch alten Damen die Tür auf. Ja, ich spende doch. Naja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das tue ich auch. Aber das ist nicht der Weg in den Himmel. Und ich schlage dann manchmal ein Experiment vor, schlage ich dir auch vor. Und ich sage, notiere einmal einen ganzen Tag lang, 24 Stunden oder meinetwegen 10 oder 12 Stunden, je nachdem, wie viel Schlaf du brauchst. Notiere dir einen Tag lang alles, was du falsch gemacht hast, ganz ehrlich. Und dann schreib dir auf, 6.25 Uhr, gerade aufgewacht, erster schlechter Gedanke über meinen Nachbarn. So, 7.14 Uhr. Kaffeemaschine funktioniert nicht, Ärger und Groll steigen mir auf. So. Ja, ich mache es ein wenig lustig, aber ihr seht die Ausmaße und es kommt eins nach dem anderen, immer und immer und immer und immer wieder und nach 24 Stunden ist die Liste voll. Und dann rechne das hoch auf eine Woche, rechne es hoch auf ein Jahr, rechne es hoch auf ein ganzes Menschenleben. Oh, wie viel Schuld in einem jeden Leben hier in diesem Raum. Ungeduld, Lieblosigkeit, Wut, Zorn, Neid, Gier, Geiz, Hass. Wie viel? Und dann frag dich, wie kommst du jemals heraus aus dieser Spirale? Wie? Nur mit Jesus. Aber nur wenn du das anerkennst, wirst du auch ewig leben. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie schaffen es nicht. Sie entfernen sich immer weiter weg von Jesus. Und am Ende sind sie es, die am lautesten schreien, kreuzige ihn mit den hohen Priestern. Wie traurig ist das? Aber Jesus ist hier, auch heute Morgen. Und ich bin sicher, er konfrontiert Menschen nach wie vor mit diesem Ruf, mit dieser Aufforderung, folge mir nach, folge mir nach. Und wenn er dich konfrontiert mit dieser Aufforderung heute Morgen, weil du noch nicht nachfolgst, dann zögere nicht länger. Auch für dich gilt das, du hast nur zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt folgen. Hier und heute sagen, ja, Jesus, ich anerkenne das. Du bist Herr und ich nur Diener. Oder du kannst sitzen bleiben. Die Frage ist, was wirst du tun? Und ich bete dafür, dass dein Herz offen ist für das Rufen des Heiligen Geistes. Ich bete dafür, dass du diese Entscheidung klar triffst und du wirst sie nie wieder bereuen. Sei dir dessen sicher, niemals wieder. Es gibt kein besseres Leben als das an der Hand Jesu, ganz egal, was kommen mag. Und ja, zugegeben, der Preis mag teuer sein. Zugegeben. Aber es lohnt sich in Ewigkeit. Aber du fragst vielleicht, ja, Benni, aber wie soll ich das machen und wie geht das dann weiter, wenn ich die Entscheidung für Jesus treffe? Wie sieht mein Leben dann aus? Was soll ich tun? Nun, lerne Jesus immer besser kennen. Das ist mir so groß vor Augen gestanden, auch in der vergangenen Woche, was das überhaupt heißt. Nachfolge bedeutet, ich will immer mehr und immer tiefer verstehen, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Und das heißt, ich nehme sein Wort und ich lese darin und ich spreche mit ihm und ich nehme die Zeit jeden Tag und ich bete auch auf meinen Knien, wenn ich das will. Und ich lerne Jesus kennen und ich höre auf ihn und ich versuche, seine Stimme herauszufiltern und immer besser zu verstehen. Und von all den anderen Stimmen in meinem Kopf zu unterscheiden, das ist mein Wunsch, wenn ich sage, ich will folgen. Und dann gibt es Menschen, die sagen mir, Ben, ich habe keine Zeit. Oh, ich habe keine Zeit, um Bibel zu lesen. Und ich sage, ja, wie viel Zeit hast du für deine Freunde? Wie viel Zeit hast du, um grillen zu gehen mit deinen Freunden oder ins Fitnessstudio? Und sie sagen, naja, jeden Tag 2 Stunden. Ich sage, interessant. Es ist interessant, dass Menschen sagen, ich habe keine Zeit, um Bibel zu lesen. Und dann siehst du sie 2 Stunden im Fitnessstudio. Herzlichen Glückwunsch. Und ich sage dir eins. Das hier ist wichtiger als Fitnessstudio und wichtiger als Grillen. Und ich lese jeden Tag 2 Kapitel. Ich sage euch das einfach mal. 1 im Alten, 1 im Neuen Testament. Und mal ehrlich, wir müssen uns hier nichts vormachen. Wir müssen das nicht irgendwie größer machen, als es ist. Je nachdem, ob ich laut lese oder leise, kostet mich das 10 bis 15 Minuten Zeit. Ist das viel? Nein. Das ist eher noch viel zu wenig. Viel zu wenig. Und beten kann ich übrigens überall. Ich kann es unter der Dusche tun, ich kann es im Auto tun, ich kann es während des Essens tun, überall. Also bitte erzähl mir nicht, du hättest keine Zeit, das ist eine faule Ausrede und die glaube ich niemandem. Stimmt einfach nicht. Und andere sagen zu mir, naja, aber ich schaffe kaum mein Tagwerk, meine Arbeit, ich habe so viel auf dem Schreibtisch, ich kann nicht Bibel lesen. Und ich sage, na, vielleicht schaffst du deine Arbeit gerade deshalb nicht, weil deine Prioritäten einfach vollkommen falsch gesetzt sind. Interessant, und ich sage das ohne arrogant wirken zu wollen. Ich schaffe immer mehr am Tag, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und ich glaube, dass das genau daran liegt, dass ich Jesus die erste Priorität gebe in meinem Leben. Und dass mein Tag damit beginnt. Kurz nach 6 Uhr beginnt mein Tag mit Bibellesen und Gebet. Und die Zeit, die nehme ich mir. Ich habe etwas erlebt. 2016 durfte ich nach Israel reisen. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar. Wir hatten dort mit einem jüdischen Unternehmer zu tun, war ein Jude, aber die Geschichte ist trotzdem, ich finde sie fantastisch. Und er erzählt uns, seine Maschinen liefen 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, durchgängig. Er wollte Profit machen, Profit, Profit, Profit. Außerdem war die Gefahr größer, wenn man die Maschinen abstellte und wieder in Gang setzte, dass sie vielleicht ausfielen oder was auch immer. Ich habe das nicht alles verstanden, ich bin kein Unternehmer. Aber er hat das so erklärt, deswegen liefen die Maschinen durch, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Stück. Und er sagte irgendwann, begriff er, Moment, was tue ich hier? In Gottes lebendigem, heiligem Wort steht geschrieben, es gibt einen Tag, den sollst du heiligen. Heilige den Sabbat. Und der Unternehmer begriff sofort, das gilt mir. Ich muss das umsetzen, ganz egal, was daraus wird. Und er stellte die Maschinen konsequent am Sabbat ab. Und nun könntest du sagen, naja, tolle Entscheidung, jetzt hat er wenigstens ein freies Gewissen und kann wieder beruhigt schlafen, er befolgt Gottes Wort. Na, weit gefehlt. Er hat nicht nur ein beruhigtes Gewissen gehabt. Er sagte uns, ich werde das nie vergessen, es kribbelt und läuft mir eiskalt über den Rücken, wenn ich daran denke. Er sagte uns, seit jenem Tag habe ich mehr verdient als jemals zuvor. Ist das nicht spannend? Ich werde die Geschichte nie vergessen. Das heißt nicht, bitte missversteht mich nicht, dass Gott immer so handelt. Aber das zeigt uns, wie Gott ist. Stelle ihn an die erste Stelle in deinem Leben. Folge ihm nach ganz konsequent. Und ich sage dir, dein Leben wird gesegnet sein, komme, was da immer wolle. Und Matthäus, er stand auf und folgte ihm nach. Wird man das auch von uns sagen können? Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus in seinem Namen. Amen.